So, starten wir in den dritten Abend mit der gleichen Erklärung wie all die anderen Abende, in der gleichen Einleitung, nämlich, wir haben alle bestimmt schon mal was von der Sünde gehört, oder? Und als junger Christ wusste ich mit dem Begriff gar nichts anzufangen, vorher sowieso nicht, was es mit der Sünde auf sich hat und so weiter. Deswegen gibt es eine kurze Erklärung. Ganz am Anfang, als Gott alles geschaffen hatte, war alles sehr gut und hat den Menschen geschaffen, weil Gott voller Liebe ist und er wollte jemanden, mit dem er seine Liebe teilen kann, aber auch seine Kreativität und seine schöpferische Kraft. Und das alles hat der Adam geschenkt. Die Liebe, die Kreativität, die schöpferische Kraft hat ihm die Erde gegeben und hat gesagt, macht was draus. Und wenn ihr was braucht, ihr könnt alles von mir bekommen. Also sind sie losgezogen. Aber eines Tages hörten sie einer sprechenden Schlange zu, die ihn einflüsterte, da ist noch mehr rauszuholen. Gott hat euch nicht alles gegeben, da ist noch mehr rauszuholen. Und auf diesen Deal haben die sich eingelassen und damit begann die Misere. Ja. Gott sagte zu Adam und Eva, ihr wollt euer eigenes Ding machen? Macht euer eigenes Ding. Aber lebt auch mit den Konsequenzen. Jetzt bin ich weg. Hallo? Ist meine Batterie alle? Macht was draus, lebt mit den Konsequenzen. Und die Konsequenzen waren schwere Arbeit für Adam, Schmerzen bei der Geburt für die Frau, Mord und Totschlag bei den Kindern. Und das zieht sich dann weiter weg, sozusagen. Der Ursprung der Sünde ist, der Mensch wollte Gott nicht vertrauen. Und dadurch, ja, weil er eigene Wege gegangen ist, ist viel schiefgegangen. Und aus dieser Sache sind wir nicht wieder rausgekommen. Der Mensch hatte versucht, dann durch eigene Anstrengungen wieder Gott zu gefallen oder ähnliches und so. Dieses Dilemma hält bis heute an. Wir Menschen sind auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und wir versuchen sie durch das zu bekommen, ja, was wir leisten können. Aber es reicht immer nicht. Und auf diesem Dings treffen wir, auf diesem Weg treffen wir auch falsche Entscheidungen. Aber Gott, der seine Geschöpfe nach wie vor liebt, wäre nicht Gott, wenn er nicht einen genialen Plan hätte. Und davon wollen wir auch heute Abend wieder hören. Heute Abend geht es um das Thema Begegnung mit der Gnade. Also nachdem wir festgestellt haben, dass die Sünde uns von Gott trennt, wir vertrauen Gott nicht, ja, dass er es gut mit uns meint und müssen an Gott vorbei eigene Wege gehen, merken wir sind gescheitert. Und ihr habt schon gemerkt, diese Abende, ich habe immer so feste Merksätze oder Sprüche, ja. Und heute Abend gibt es wieder einen Merksatz gleich zum Anfang und der lautet, du hast doch Gnade überhaupt nicht verdient. Gibt es hier im Saal jemanden, der meint, er hat Gnade verdient? Kennt ihr jemanden, der Gnade verdient hat? Ich glaube, niemand von uns weltweit hat Gnade verdient. Und das ist schon die erste positive Aussage heute Abend. Wir können die Gnade Gottes niemals verdienen. Das ist so eine Aussage, die im Raum steht, weil wir gerade der Mensch im religiösen Lager immer wieder versucht ist, doch noch ein bisschen dazu zu tun. Allein die Aussage, wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes und wir können selbst nichts dazu tun, bringt den Menschen in eine demütige Haltung. Anzuerkennen, aus uns heraus, aus mir heraus, schaffe ich es nicht, wieder in die Spur zu kommen, in eine gute Beziehung mit Gott zu kommen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Christentum und Religion. Religion haftet immer der Geruch der Selbsterlösung an, ja. Und das ist immer so ein komischer Beigeschmack von, ich muss gut sein. Ich muss mich der Norm entsprechend verhalten und all diese Sachen. Wer meint, erst gut sein zu müssen, bevor er Gottes Gnade in Anspruch nehmen kann, der ist wie ein Patient, der die Medikamente erst nehmen will, wenn er gesund ist. Ja? Das ist dieser Punkt. Und manche denken, ich kann nicht zu Gott kommen, ich muss noch erst ein paar Sachen in Ordnung bringen oder so. Ist Gott nun ein gnädiger Gott? Oder die Frage anders gestellt, war Gott schon immer gnädig? Oder war er im Alten Testament dieser zornige Gott? Und im Neuen Testament ist Gott so ein bisschen altersmilde geworden, ja, so ein bisschen, ne, im Alter wird man, ich bin dann auch ein bisschen, ne, so, man wird langsam so ein bisschen, genau, barmherzig. Beginnen wir mal mit zwei Episoden aus dem Alten Testament. Die erste Geschichte ist die Geschichte von König David. Hier haben wir ein exemplarisches Beispiel davon, wie man in Sünde fällt. Es geht nämlich damit los, dass in der Bibel steht, zu der Zeit, als die Könige pflegten, in den Kampf zu gehen, blieb König David zu Hause. Oder um es neudeutsch auszudrücken, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ne? Den Spruch kennen wir. Und da es noch keinen Pornokanal gab, guckt David mal eben der Nachbarin beim Baden zu. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Und jetzt wird es noch komischer. Ich finde die Bibel übrigens ein klasse Buch. Sie beschönigt absolut nichts. David kommt auf die schmale Idee zu sagen, das Ding lässt sich doch vertuschen. Ich hole mal den, ihren Mann von der Front. Der war im Kampf, ja, wo David nicht hin wollte. Und ich hole den mal von der Front und schicke den auf Heimaturlaub. Und wenn er so ein paar Tage mit seiner Frau weg war, hat er bestimmt Appetit. Aber der Mann, ein Soldat durch und durch, weigert sich, bei seiner Frau zu schlafen, schläft lieber bei seinen Soldaten. Der Plan geht nicht auf. Und das bedeutet sein Todesurteil. David schickt ihn zurück an die Front mit einem Brief von seinem Kommandanten, sagt, geht an die Front. Und wenn ihr ganz vorne steht, zieht euch alle zurück. Und dann, und so passiert es, Uriah stirbt in der Schlacht. Kann man als Mann oder als Frau Gottes, als Mann Gottes, kann man so abrutschen? Ich meine, wir reden von David, dem König David, der Bären und Löwen erschlagen hat, der Goliath erschlagen hat, der 20 Jahre warten musste von seiner Berufung, bis er König war über ganz Israel. Das ist doch ein gereifter Mann, oder? Kann man so abrutschen? Ja, man kann. Ich habe Jesus erlebt, wie er mein Leben neu gemacht hat, wie er mich geheilt hat, mir Freude, Befreiung geschenkt hat. Und 3 Jahre ungefähr, nachdem ich Christ geworden bin ich eine Beziehung eingegangen mit einem jungen Mädchen aus der jungen Gemeinde. Wir haben die Beziehung begonnen mit Gebet, mit Bibellesen, waren schöne Abende, schöne Tage. Die Abende wurden immer länger, der Kerzenschein immer romantischer. Und eines Abends lagen wir im Bett und haben da keine Bibel gelesen. Wir haben zusammen geschlafen und dann hat sie gesagt, na, wenn wir schon zusammen schlafen, kann ich auch bei dir einziehen. Sie ist bei mir eingezogen. Ich wusste, dass es falsch ist. Und ich war wie fremdgesteuert. Ich war ja sexuell hörig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe alle meine christlichen Poster abgehängt, das Kreuz abgehängt und ich habe meine Beziehung zu Gott gekündigt. Immer wenn ich die Geschichte erzähle aus dem Abstand, denke ich, wie bescheuert kann man sein. Und ich sage euch, es geht. Wir haben uns viel gezofft und gestritten und im Bett versöhnt. War eine sehr skurrile Zeit. Und wir hatten dann einen Termin für die Hochzeit. Und kurz vor der Hochzeit sagt sie, ich habe noch mal eine Rüstzeit rausgesucht, da gehen wir hin, das tut dir bestimmt gut. Und wir sind zu der Rüstzeit gefahren, war auf so einem Dorf bei Bitterfeld. Und wir sind in die Kirche gekommen und da waren die wildesten der Charismatiker, was die DDR zu bieten hatte. Ja, die Hütte brannte, also Lobpreis und alles, das volle, fette Programm. Und sie ist rein und ist wieder raus, weil sie mit dem Stil nicht zurechtkam, sagt, ich fahre nach Hause. Sagt mir, ich komme mit, immerhin wollen wir ja in 3 Wochen heiraten. Sagt sie, nee, bleib du mal hier, für dich ist das gut. Hab sie zum Bahnhof gebracht, geht zurück, stellt sich mir kurz vor der Kirche eine junge Frau in den Weg, die mich gar nicht kannte. Ich kannte sie nicht, die war auch bei der Rüstzeit. Ich kannte sie nicht, die mich nicht. Stellt sich mir in den Weg und fragt mich ohne Vorwarnung, sag mal, hat Gott nicht einen Plan für dein Leben? Ich gucke die an, sage, ja, das war mal, aber das ist nicht mehr. Dann sagt sie, pass genau auf, was du tust und bleib Gott treu. Und dann ging sie wieder. Und ich bin in die Kirche, war eine Pfingstrostzeit, Freitagabend bis Montag früh. Ich habe Rotz und Wasser geheult, sage ich euch. Ich habe nur geheult. Bin am Montag nach Hause und habe dieses Ding mit großem Krach beendet. Dass ich heute hier stehe, kann ich nur der Gnade Gottes und der Gnade von Geschwistern verdanken, die mich nicht verurteilt haben, die mich nicht abgeschrieben haben, die mir mit Gnade begegnet sind, mich durchgebetet haben, dafür gebetet haben, dass ich zurückkomme. Gnade geht nicht nur von Gott aus, ihr Lieben. Gnade ist auch für die, die gefallen sind. Das ist so, so wichtig. Das gleiche bei David. Der kommt ja selber nicht auf die Idee, umzukehren. Da kommt der Prophet Nathan und erfindet eine zu Herzen gehende Geschichte von einem armen Mann, der nur ein Schaf hat, das Schaf hält wie sein eigenes Kind, und einem bösen, reichen Mann natürlich, ja, mit vielen Schafen. Ne? Der Reiche kriegt Besuch und will seine Schafe nicht schlachten, nimmt das von dem armen Mann, erzählt dem David die Geschichte, und dem David kocht das sofort hoch. Der Mann ist ein Kind des Todes. Ich bin ein bisschen groß geworden mit dem David-Oratorium von Siegfried Fietz. Vielleicht kennt das jemand unter euch. Da gibt es dann diese Liedzeile: Zum Pfeil wird da die Hand des Sehers. Du bist der Mann. Du nahmst Urias Weib und brachtest ihn zum Tod. Du bist der Mann. Und Davids Reaktion: Ich habe gesündigt. Und Nathan spricht ihm zu: So hat Gott deine Schuld weggenommen. Ein bisschen kurz, oder? David drückt das später nochmal in dem Psalm, im bekannten Psalm 51 aus, diesen sogenannten Bußpsalm. Und da gibt es einen Vers, über den habe ich mich viele Jahre aufgeregt. Ich rege mich um manches im Wort Gottes auf, entspannt euch. Ihr kennt diesen Psalm alle, weil wir ihn öfter mal auch im Gottesdienst beten oder singen, ja? Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und jetzt kommt der Vers, wo ich mich aufgeregt habe. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Und du denkst aber, David, spinnst du? Ey, du vernaschst die Frau von dem, du bringst ihn zum Tod, hast nicht mal drauf, von selbst umzukehren, da musst du dich erst noch einmal mit der Nase draufstoßen. Dann spricht er dir Vergebung zu und im nächsten Vers sagst du: Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass die Sünder zu dir bekehren. Puh. Viele Jahre habe ich gedacht, ganz schön große Klappe. Für jemanden, der sich sowas geleistet hat. Wir würden sagen, pass mal auf, David, machst du mal eine Auszeit ein halbes Jahr, okay? Gehst mal in deine Höhle nach Engedi, da kannst du mal ein halbes Jahr im Bußgewand rumlaufen und dann, nach einem halben Jahr, stimmen wir als Gemeinde ab, ob du wieder überhaupt bei uns Stühle stellen darfst. Aber Jahre später habe ich begriffen, mit diesem Vers zeigt David an, dass er verstanden hat, wie die Gnade Gottes funktioniert. Wisst ihr, wie Gnade Gottes funktioniert? Du bringst deine Schuld, Gott vergibt und du stehst auf und lebst. Fertig. Das ist die Gnade Gottes. Kein Nacharbeiten. Kein das noch etwas dazu leisten. Das ist die Gnade Gottes. Du kehrst um von ganzem Herzen, wo du falsch gelegen hast, wo du falsch gehandelt hast. Du gehst zu Gott, er spricht dir Vergebung zu und das ist Begegnung mit der Gnade. Das hat David verstanden hier. Wenn jemand umkehrt von ganzem Herzen und es ehrlich meint, wird Gott ihm immer mit Gnade begegnen. Warum? Weil Gott unser Herz anschaut. Und mitunter auch unserem Schmerz, gerade wir, die wir gefallen sind. Und ich sage euch, mein Herz ist riesengroß geworden, weil ich so viel Gnade erlebt habe und Barmherzigkeit. Ich habe ein großes Herz für all die gescheiterten Ehen. Für all diese gescheiterten Beziehungen. Für all die jungen Leute, die zurzeit ins Bett gegangen sind. Weil ich hier stehe, weil die Gnade Gottes mich verändert hat. Die zweite Geschichte zum Thema Gottes Barmherzigkeit und Gnade finden wir beim arbeitsunwilligen Propheten Jona. Der wird zu einem seiner Nachbarvölker, nach Ninive geschickt, um ihm eine Bußpredigt zu halten. Und offensichtlich haben sie es übertrieben mit der Sünde und mit der Gewalt und Gott kündigt Gericht an, okay? Und die meisten von uns kennen die Geschichte, Jona macht erstmal eine Schiffsreise nach Spanien, ja? Eine Urlaubsreise, hat keinen Bock auf irgendwelche Predigten, setzt sich in irgendein Schiff, fährt los, Gott muss eingreifen und dann mit so einem riesengroßen Fisch den direkt nach Ninive transportieren und so weiter. Und dann endlich predigt Jona die Botschaft der Buße. Und das, womit er nicht gerechnet hat, tritt ein. vom einfachsten Bauern bis hinein in die Regierung, die tun alle Buße und kehren um zu Gott. Und da heißt es, und da gereute es dem Herrn, und er ließ kein Gericht kommen über Ninive. Und jetzt gibt Jona für mich die dümmste, Entschuldigung, nach meiner Meinung, die dümmste Erklärung für seine Arbeitsunwilligkeit ab. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich eilig nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Unheils gereuen. Das ist meine Erklärung, oder? Weil er wusste, dass Gott gnädig ist. Das ist mein Ding, oder? Selbst der arbeitsunwillige Prophet weiß, Gott ist gnädig. Wir stellen also fest, dass Gott sich nicht geändert hat vom Alten zum Neuen Testament. Die Gnade Gottes vergibt, kann nicht verdient werden. Aber wenn die Gnade Gottes unser Leben erreicht, erwartet Gott auch sichtbare und erlebbare Veränderungen in und durch unser Leben. Dazu zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Die eine Sache ist, eine Frau wird beim Ehebruch ertappt und sie brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und sie stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrie mit dem Finger auf die Erde. Als sie fortfuhren und fragten, richtete er sich auf und sprach: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Hallo? So, weiter geht's. Also nochmal, wir sind stehen geblieben. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus zweimal auf die Erde schreibt? Auch das ist wieder so eine Geschichte, die mir total nachgeht. Warum? Jesus begegnet selbst den Anklägern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten mit totaler Gnade und er stellt sie nicht bloß. Damit? Wir lesen in Jeremia 17: Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Und alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Als Jesus mit dem Finger auf die Erde schrieb, wussten die Schriftgelehrten, die kannten die Schrift auswendig, wussten die Schriftgelehrten sofort, dass sie gemeint sind. Alle, die den Herrn verlassen, müssen auf die Erde geschrieben werden. Also deswegen fasziniert mich das Wort Gottes, deswegen fasziniert mich also alte Theologen und solche Sachen. Selbst in diesem Nebensatz zeigt sich, dass Jesus die Ankläger nicht einmal bloßstellt. Er gibt ihnen die Chance mit dieser Handlung, mit dieser prophetischen Handlung, gibt er selbst den Pharisäern die Chance zur Umkehr. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus richtet sich auf und fragt sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verurteilt? Sie sagte: Niemand. So sagt Jesus: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und das ist dieser Punkt. Er schenkt ihr nicht nur die Gnade Gottes, sondern er gibt ihr eine klare Anweisung. Sündige nicht mehr. Die Gnade Gottes befreit uns nicht nur von unserer eigenen Schuld, sondern sie befähigt uns auch, ein neues Leben zu beginnen. Die zweite Geschichte ist auch eine sehr bekannte Geschichte. Und wenn darüber gepredigt wird, wird sie immer nur verkürzt dargestellt. Man lässt immer den Rest einfach weg. Das ist auch interessant. Nämlich, es ist diese Geschichte, da liegt einer 38 Jahre krank am Teich Bethesda. Und Jesus kommt zu diesem Teich, wo die vielen Kranken liegen. Und er sieht diesen Mann liegen, der 38 Jahre krank ist. Und er stellt ihm eine Frage. Und es ist eine sehr verrückte Frage. Er fragt diesen Mann, willst du gesund werden? So eine ähnliche Frage stellt Jesus mal einem Blinden, der zu ihm kommt. Und Jesus fragt den Blinden, was soll ich dir tun? Und du denkst jedes Mal, wer ist denn jetzt der Blinde in der Geschichte? Aber hinter der Frage, willst du gesund werden? Auch die Frage für dich übrigens. Willst du heil werden? Willst du gesund werden? Steckt eine ganz andere Frage. Hinter dieser Frage steckt, willst du ab Montag wieder arbeiten gehen und für deinen eigenen Lebensunterhalt sorgen? Willst du geistlich gesund werden? Willst du anfangen, selber im Wort Gottes zu lesen? Nicht nur immer das zu essen, was andere gefunden haben, sondern willst du geistlich gesund werden und willst du für dich selbst sorgen, selber Wort Gottes in die Hand nehmen und lesen? Das steckt hinter dieser Frage. Der Mann war 38 Jahre krank. Was bedeutet das? Er war 38 Jahre versorgt. Es gab irgendwo ein gutes Sozialsystem, eine liebe Familie, war ja auch immer. Er war 38 Jahre versorgt und deswegen stellt Jesus manchmal die Frage, und diese Frage dürfen wir auch anderen stellen, wenn wir ihnen das Evangelium bringen, willst du überhaupt gesund werden? Willst du eigenverantwortlich leben? Das steckt hinter dieser Frage. Die Episode ist noch lange nicht zu Ende. Nämlich, die ist erst dann zu Ende, als Jesus ihn am nächsten Tag im Tempel trifft. Am nächsten Tag trifft Jesus den Geheilten im Tempel und sagt zu ihm, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Freunde, der lag 38 Jahre offenbar gelähmt, er konnte ja nicht laufen, 38 Jahre gelähmt, und Jesus benennt hier, warum er dort gelähmt lag. Nämlich wegen seiner Sünde. Ich habe euch von meiner Geschichte erzählt, in dieser wilden Beziehung. Das war so eine Art Lähmung. Ich kam geistlich nicht mehr weiter, ich kam im Leben überhaupt nicht mehr weiter, weil ich eine falsche Verbindung eingegangen bin. Manchmal sind wir gelähmt aufgrund von Sünde, weil wir eben falsche Entscheidungen, falsche Verträge, falsche Verbindungen eingegangen sind. Und hier kommt Jesus und sagt zu ihm, sündige hinfort nicht mehr. Also sündige bedeutet, hey, fang an, Gott zu vertrauen für dein Leben. Nimm Gott in dein Leben und deine Lebenspläne, lass es von Gott durchleuchten. Nimm Gott in dein Leben, erwarte alles von Gott. Sündige nicht mehr heißt, fang an, Gott neu zu vertrauen. Die Gnade Gottes erreicht ihn ohne Gegenleistung, völlig ohne Gegenleistung. Die Erwartung aber von Gott ist, dass seine Gnade sein Leben nicht unverändert lässt. Wir verändern uns nicht, weil wir es müssen, weil es das Gesetz erfordert, sondern wir verändern uns, weil Gott uns liebt und weil wir lieben. Ich sage euch eins, wenn echte Liebe ins Spiel kommt, das verändert alles. Dann bist du bereit, alles zu tun. Es geht also auch nicht darum, nicht nur begeisterte Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter umzusetzen, was wir gehört haben im eigenen Leben. Wenn wir andere mit dem Evangelium erreichen wollen, muss zuallererst die gelebte und positive Veränderung in unserem eigenen Leben, in unserem Miteinander, in den Gemeinden, in der aktiven Nächstenliebe, muss es erst sichtbar werden. Mein Leben spricht lauter als meine Worte. Wer mich im Internet verfolgt, einige von euch lesen meine Beiträge auf WhatsApp und ähnliches. Ich habe so drei Hashtags drunter, die heißen immer die gleichen, ja? Authentisch, ehrlich leben. Und darum geht's. Dass der Nachbar, der Kollege, die eigenen Kinder, dass die ablesen können, wie wir mit Gott im Alltag unterwegs sind. Es geht auch nicht darum, die anderen oder die da oben oder die in der Kirchenleitung, darum geht es nicht. Mich, dich spricht Gott an, ganz persönlich, ob und wie ich mit Gott lebe, ja? Das ist meine Entscheidung, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich das meiner Familie umsetze, wie ich mit meiner Frau umgehe, meinen Kindern. Darum geht es zuallererst. Und dann kommt erst die Gemeinde. Also bleibt ermutigt, dankbar zu sein für das, was Gott in deinem Leben bereits getan hat. Aber suche weiter nach Veränderung, die nötig ist und mit Gottes Hilfe möglich ist. Ja? Veränderung von außen nach innen ist immer Anpassung an ein System. Echte Veränderung im Leben kann nur von innen nach außen geschehen. Liebe verändert alles. Ich war früher, das ist auch mein altes Leben, ja, Disco-Gänger, jedes Wochenende Disco, nach jeder Disco am besten noch ein Mädel abschleppen, das höchste war noch im Bett zu landen, ich wohnte in der Nähe vom Disco-Saal, ja, das war mein altes Leben, ja, und ich hatte nur, ja, diese Sachen im Kopf. Und ähnliches. So, dann bin ich Christ geworden, ich war als Christ dreimal verlobt. Ich bin gescheitert, sage ich euch. Die letzte Verlobung war mit dem anderen Mädel dann. Ich bin immer, am Ende war ich ein Frack und wollte nicht heiraten, weil ich dachte, ich bin unfähig zur Ehe. Aber Gott hat es gut gemeint mit mir, ich muss es kurz machen. Und ich fange mal an zu heulen, entschuldigt. Gott hat mir eine wunderbare Ehefrau geschenkt, ja. Also das Beste, was er hatte. Ich mit meiner losen Vergangenheit, da zauberte eine aus dem Hut, ja, die hatte vor mir nie einen Freund, christliche Erziehung, christliches Elternhaus, christliche Ausbildung, hatte nie einen Freund, ich bin ja allererste Freundin, hat sie geheiratet, ja. Und wir haben uns im August 86 kennengelernt, also trotzdem mal kennengelernt, August 86, wisst ihr, wenn ich meinen ersten Kuss bekommen habe von ihr? Im Mai 87 zur Verlobung. Und den nächsten langen Kuss habe ich bekommen, 3 Wochen vor der Hochzeit. Ich habe ihr vorgeschlagen, haben wir einen Bund gemacht miteinander, dass wir bis zur Hochzeit in getrennten Zimmern schlafen. Das war der blanke Selbstschutz für mich. Und wisst ihr was? Es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Warum? Weil Liebe im Spiel war. Ich bin geliebt worden und ich habe geliebt. Und ich wollte es nicht wieder kaputt machen. Ihr Lieben, wenn die Liebe Gottes, die Liebe Gnade, die Gnade Gottes in unser Leben kommt, dann sind wir bereit, alles zu tun. Eben nicht aus Leistung, sondern aus Liebe. Und diese Veränderung von innen geht noch viel besser, wenn dir jemand von innen heraus dabei hilft. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und hier im Urtext steht nicht, wir ziehen in die Besenkammer. Im Urtext steht für Wohnung nehmen, etwas in Besitz nehmen, etwas umgestalten. Also die machen Rambazamba in der Hütte, okay? Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast oder wenn du ihn heute Abend einlädst, ja, und wenn du sein Wort liebst, sagt die Bibel, dann kommt Jesus und dann kommt der Vater und dann wohnen sie in dir. Und im Römerbrief lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der wohnt auch noch da, okay? Alle drei, sie wohnen in dir und befähigen dich zu diesem neuen Leben aus der Gnade Gottes. Sie befähigen mich, ja. Denn die Botschaft von Gott ist nicht, wenn du dein Leben besserst, dann will ich bei dir wohnen, sondern wenn ich bei dir wohne, dann bessert sich dein Leben. Christus ähnlicher zu werden, hat nichts damit zu tun, auf einer moralischen Leiter immer höher zu steigen und dann auf andere herabzusehen. Ja? Ich bin jetzt schon ein viel besserer Christ, Leute. Ich rauche nicht mehr, ich trinke schon sehr viel weniger und ja, ne? Meine Tochter hat ein Zwergkaninchen. Und immer wenn ich Rasen gemäht habe, durfte er das mitmähen, habe ich das irgendwo hingesetzt. So, habe ich eine Pause gemacht, beobachte das Zwergkaninchen, denke mir, raucht nicht, trinkt keinen Alkohol, hat keinen außerehelichen Sex, wir haben ihn zum Einzelhaft verdonnert. Ist doch eigentlich ein guter Christ, oder? Wenn wir der Meinung sind, dass moralisches Einhalten von Regeln unser Christsein ausmacht, dann liegen wir weit daneben. Wir verändern uns. Echtes Christsein ist, alles für ihn zu tun, weil ich ihn liebe, Veränderung meines Lebens, meines Charakters zu suchen, weil ich mit meiner authentischen Art und Weise andere herausfordern möchte. Ja? Und zeigen möchte an meinem eigenen Leben, und dass du an deinem eigenen Leben zeigst, wozu man fähig ist, wenn die Gnade und die Liebe Gottes einen erlebt. Ja? Und da brauche ich keine Vorschriften, ja? Also wenn ich von einer Dienstreise zurückgekommen bin früher, ja, dann habe ich meine Frau lang in den Arm genommen, dann habe ich sie festgehalten und dann habe ich ihr einen langen Kuss gegeben. Ne? Und wenn eins unserer Kinder das mitbekommen hat, dann hat schon mal einer gefragt von den Kindern, Vati, warum machst du das? Und da habe ich gesagt, ich habe ein cooles Ehehandbuch gelesen. Ja? Und im Ehehandbuch steht, Seite 54, also Kapitel 15, dort steht, Wenn du von einer Dienstreise nach Hause kommst, dann nimm deine Frau in den Arm, gib ihr einen Kuss und sag ihr, dass du sie liebst. Und weil ich das tue, kann ich sagen, ich bin ein guter Ehemann. Fertig. Soll ich euch sagen, wenn du jemanden von Herzen liebst, brauchst du kein Handbuch. Brauchst du keine Gesetze. Ja? Du willst dich verändern und es verändert dich mehr und mehr. Wenn unsere Nachfolge darin besteht, Regeln einzuhalten, ist Christus umsonst gestorben. Deswegen heute Abend die Frage, die vielleicht eigenartig klingt in dieser Runde, ich weiß, dass viele Christen hier sind, die Frage ist, bist du gerettet? Nicht, bist du einem religiösen System begegnet? Weißt du, wenn ich in einem Schwimmbecken springe, weißt du, was dann passiert? Ich werde nass. Wenn ich da reinspringe und nicht nass werde, war kein Wasser drin. Und das tut weh. Und das ist ein religiöses System. Ganz einfach. Entweder wir begegnen, die Begegnung mit Gott verändert unser Leben. Wenn keine Veränderung zu sehen und zu spüren ist, dann bist du einem religiösen System begegnet. Ganz einfach. Und deswegen auch die Einladung, diese Frage. Bist du wirklich gerettet? Ist Gott in dein Leben eingezogen mit seiner Gnade, mit seiner Liebe? Ist dieser Frieden von Gott in dein Herz eingezogen? Dass du dich nicht mehr sorgen musst, dass du nicht nur mit Ängsten und Befürchtungen unterwegs bist. Ist das alles in deinem Leben sichtbar und spürbar auch für deine Umgebung? Hey, ich kenne so viele Leute, entschuldige, so viele Geschichten, ja? Ich kenne einen Mann, der war total, also war bekannt in seiner Gegend, war immer jähzornig, immer brüllend über den Hof, ja? Und irgendwann hat seine Frau ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, wir gehen jetzt zu einem Eheseelsorger, entweder du kommst mit oder das war's, ja? Und ich muss es kurz machen, der ist mit ihr zur Eheseelsorger, er hat Jesus gefunden, ne? Und wenn du den heute erlebst, der Typ ist die Sanftmütigkeit in Person und die anderen Leute mit um ihn herum, die wissen gar nicht, was passiert ist mit ihm, ja? Ich finde die Geschichte so genial. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes verändert uns. I was a great sinner, but my God is an even greater Savior. Ich war ein großer Sünder, aber mein Gott ist ein noch größerer Retter. Und Amen, er hat sich über uns erbarmt. Er hat vor 2000 Jahren all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, damit wir frei sein können. Denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Alles, was uns von Gott getrennt hat, deine gesamte Schuld, die Schuld der gesamten Welt, hat Gott bereits vergeben. Gott ist fertig mit dir. Und das meine ich positiv. Ja? Gott ist fix und fertig mit dir. Er hat dir deine Schuld schon vergeben. Die Frage ist, dass du kommst und mit deiner Schuld zu Gott kommst, umkehrst und diese Gnade erfährst. Und dazu musst du nicht irgendwie, ich habe ein Beispiel im Kopf, ja, ich sitze zu Hause und meine liebe Frau kocht lecker Essen und dann höre ich ihre liebliche Stimme, Essen ist fertig. Ja, ich habe drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich bleibe sitzen am Schreibtisch, weil ich denke, oh, ich fühle mich viel zu schmutzig, ich fühle mich viel zu unwürdig, das Essen meiner Frau zu essen. Ja, da eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe in die Küche, nehme meine liebe Frau im Arm und sage, oh, du kochst immer so lecker und du arrangierst das so schön auf dem Tisch, sieht alles so gut aus, aber ich will dir keine Mühe machen, ich esse das nicht. Also kannst du machen, wenn du Ehestreit suchst oder so, ja? So. Die dritte Möglichkeit ist, du bedankst dich bei deiner Frau und fängst an zu essen. Und das ist das, was die Bibelstelle sagt. Deine Schuld ist ja schon vergeben. Steh auf. Nimm die Gnade in Anspruch. Sag das den anderen, sag das den Heiden draußen. Ihre Schuld ist schon bezahlt. Keine Leistung, sondern Umkehr. Das bedeutet, alles, was uns von Gott getrennt hat, deine Schuld ist bereits vergeben. Und diese Begegnung mit der Gnade, ja, die verändert unser Leben. Wir dürfen frei sein, frei von eigener Schuld, befreit aber auch davon, anderen ihre Schuld dauernd nachzutragen. Das haben wir gestern Abend gehört. Befreit auch von religiösen Ordnungen und Handlungen, die unser Leben wieder einengen und bedrücken. Aber eben nicht befreit zur Ich-Sucht oder Beliebigkeit. Genau das hat mein Leben zerstört und am Ende dahin geführt, dass ich auf Parkbänken schlafen musste. Meine Ich-Sucht und meine Beliebigkeit und mich nicht einordnen wollen. Wenn du dein Leben in die Hände Gottes legst, dann ist er der Boss und dann sagt er dir, wo es lang geht. Aber auch hier ist es ein riesengroßer Unterschied. Warum? Weil ich inzwischen gemerkt habe, und wir alle, Gott ist ein liebevoller Vater. Und es ist besser, von ihm gelenkt zu werden, als von Umständen oder von Menschen. Schon der alte König David wusste das, als er wieder einmal gesündigt hatte. Sagt David, ich habe große Angst, aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist sehr barmherzig. David wusste das. Und eins kann ich mit Sicherheit sagen. Die Gebote Gottes für ein gesegnetes Miteinander sind absolut grandios und so wunderbar. Warum? Die Ordnungen Gottes haben mein unordentliches Leben, mein kaputtes Leben wieder in Ordnung gebracht. Ohne dass es beengend, ängstlich, langweilig oder vorhersehbar geworden ist. Dass wir als Männer und Frauen Gottes, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir nicht mehr abhängig sind von Alkohol, von Nikotin, dass wir nicht mit jedem und jeder ins Bett steigen müssen, das alles ist eine Folge unseres Errettetseins, ist keine Voraussetzung. Auch heute Abend ruft Gott dich zu sich. Du kannst zu ihm kommen, wie du bist, aber du wirst nicht so bleiben, wie du bist. Es werden auch nicht alle Beifall klatschen. Auch das ist mein eigenes Erleben. Meine eigene Familie hat mich verstoßen. Meine Mutter sagte, du bist am weitesten vom Stamm gefallen. Ja, auch das kann sein, dass du deinen alten Freundeskreis verlierst, weil du ganze Sache mit Jesus machst. Aber es ist weitaus besser. Ich möchte nochmal klar und deutlich sagen, es geht um dich und um dein Leben. Wenn du keine Entscheidung triffst für dein Leben, werden andere Entscheidungen treffen für dein Leben. Und das wird dir nicht gefallen. Triffst du die richtige Entscheidung. Und zum Schluss ein persönliches Bekenntnis. Ich gehe jetzt 43 Jahre mit dem Herrn. Er ist so gut. Er ist ein Gott voller Güte und Gnade, jeden Tag neu. Er hat mein Leben mit Freude gefüllt, mit Hoffnung. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich Angst habe, hat er keine Angst. Wenn ich falle, hebt er mich auf. Er hat mich aus der Elendshütte von der Straße geholt und unter die Fürsten gesetzt. Er hat meine Würde wiederhergestellt. Er hat aus einem abgeschiedenen Versager einen Mann Gottes gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch ihr Leben in Ordnung kommt und auch sie von dieser Hoffnung erfahren. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Und weil Christus auch in ihr lebt, habe ich durch sie viel Ermutigung erfahren, altes, negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu lassen. Er hat mich nicht danach behandelt, was ich verdiene, sondern hat seine Gnade überfließen lassen. Er hat mich nie dazu angeleitet, zu tun, was falsch ist. Wenn es was zu verändern gab in meinem Leben, dann hat er mir die Kraft gegeben dazu. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen für seine Gnade, seine Güte, seine Treue und vor allem für seine Liebe zu uns. Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen und mit ganzem Herzen und ganzem Verstand ihn lieben, ihm folgen, ihm dienen, für ihn leben und wo es notwendig ist, auch für ihn zu sterben. Amen. Jetzt kommt wieder die Einladung, jeden Abend. Wenn du spürst, dass Gott heute Abend, die letzten Abende, in dein Herz gesprochen hat. Wir hören jetzt gleich ein Lied. Dieses Lied ist 14 Tage alt, hat ein Freund von mir geschrieben. Es geht um die Ewigkeit und um die Gnade. Und während dieses Liedes kannst du nach vorne kommen zum Kreuz. Und wir werden mit dir beten, dass du dein Leben Jesus gibst. Du kannst aber auch kommen, dann, wenn der Abend jetzt zu Ende ist, in aller Ruhe, dich nach vorne, hier vorne in die ersten Reihen setzen, alle anderen, die reden wollen, gehen nach hinten, setz dich hier vorne in die erste Reihe und die Mitarbeiter mit dieser schönen Sonnenblume, ja, die setzen sich zu dir. Und vielleicht hast du irgendwas auf dem Herzen, was du Gott gerne sagen möchtest. Und vielleicht ist es der Punkt, dass du heute Abend der Gnade und der Liebe Gottes begegnen möchtest. Amen.